Willkommen zu The Mental Playbook, deinem Podcast rund um mentales Coaching und Selbstbewusstsein im Sport. Hier sprechen Mai und Chris, also wir beide, über Strategien, Herausforderungen und praktische Übungen, um dich mental zu stärken, von Kopf bis Herz. Egal, ob du selbst aktiv bist, ein Team leitest oder einfach Inspiration suchst, hier bist du genau richtig. Also, lass uns loslegen und deine mentale Power entfesseln.
Hallo Mai.
Hi Chris.
Wie geht's dir?
Mir geht's super.
Sehr gut. Dann müssen wir gleich noch fragen, wie es unserem Gast Tom geht. Tom Lemmer ist heute bei uns zu Gast. Derzeitiger Coach der Natio O-Line. Hi Tom.
Hallo, ihr zwei.
Hi. Magst du mal was von dir erzählen? Also, wo kommst du her? Viele kennen deinen Namen und dein Gesicht mit Sicherheit auch, aber so gewisse Facts wissen viele bestimmt noch nicht.
Dann stelle ich mich sehr gerne selbst vor. Ich bin Tom Lemmer. Meine Pronomen sind er, ihm. Ich bin in München geboren worden und habe hier mein Leben verbracht. Bin an die Ludwig-Maximilians-Universität gegangen, habe Germanistik und Psycholinguistik studiert und habe dort auch promoviert. Arbeite in einer Innovationsagentur als Texter und bin seit 2017 Coach. Zuvor war ich American Football Spieler, 11 Jahre lang in München bei den Munich Cowboys Ladies, habe dort in der O-Line, in der D-Line gespielt. Und habe dann 2017 die Munich Cowboys Ladies als Head Coach übernommen bis 2022. Und ja, seit 2020 bin ich auch in der Nationalmannschaft als Coach, zuerst als D-Line Coach, jetzt in der O-Line.
So haben wir uns ja auch kennengelernt, als ich für, das haben Chris und ich auch schon ein paar Mal erzählt im Podcast, ich habe ja für euch so zwei Workshop-Tage gemacht mit einem Team-Coaching im Dezember 2023 war das, glaube ich. Jetzt kommt's, jetzt merkt man, wie lange das eigentlich doch schon her ist. Es kommt mir vor wie vorgestern. Und Tom, du bist ja zwar, ich glaube, am ersten Tag sind wir einmal aufeinander vorbei und haben nur so gewunken. Am zweiten warst du dann richtig mit dabei. Und da habe ich gesehen, dass du auch gleich bei euch in der O-Line-Gruppe gesessen hast, rechts neben mir, und ihr ganz herzlich Stühle zurechtgerückt habt, darauf geachtet habt, dass alle wirklich sitzen können, weil ihr so schön grün seid. Da können wir später noch ein bisschen drauf eingehen. Und ich nämlich den Fauxpas begangen habe, dass ich gesagt habe, über dich sie statt er. Und du mich dann so gut korrigiert hast und gesagt hast du gleich gesagt, er. Und ich habe dann gesagt, oh, das tut mir so leid. Ich hatte vergessen, die Pronomen abzufragen und bin da richtig doof reingetappt, weil ich das total verstehe, wie blöd sich das anfühlt, gemischgendert zu werden, weil durch meinen Vornamen Mai passiert mir das auch oft, habe ich auch schon mal erzählt. Und dann bin ich später nochmal zu dir und habe mich entschuldigt und du hast gesagt, es ist, du hast so toll reagiert, du hast gesagt, es ist nicht schlimm. Und dass ich, was hast du gesagt? Ich glaube, dass du mir sichtbar ja auch nichts anderes angeboten hast oder so.
Genau, ja, richtig. Also ich habe keine Transition mitgemacht, das heißt, ich nehme keine Hormone, ich sehe weiblich aus, mein Gefäß ist weiblich, mein Phänotyp ist weiblich und deshalb, was anders hättest du sehen sollen als weiblich, als sie? Und deshalb konnte ich es dir auch gar nicht übel nehmen und wollte ich es dir auch nicht übel nehmen, dass du sie gesagt hast.
Ja, ich fand das war eigentlich so eine schöne Reaktion von dir. Und da habe ich gleich gemerkt, du bist jemand ganz Besonderes. Und das ist der Grund, warum wir dich einladen wollten und gleich an dich gedacht haben, als wir überlegt haben, welche Gäste wollen wir haben.
Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Danke.
Wir freuen uns. Ja, soll ich mal erzählen, Chris, du hast mich gebeten, ne? Warum,
Gerne.
genau, warum wir uns diese Folge überlegt haben. Das eine ist natürlich, dass Tom ein ganz besonderer Mensch ist, einen ganz besonders tollen Blick für uns auf den Sport und auf Gleichberechtigung im Sport werfen kann. Einmal besonders, weil du eben Coach schon gewesen bist, Head Coach bei den Munich Ladies, aber auch noch bist, nämlich für die Nationalmannschaft sogar. Und dort die O-Line eben Coach. Das ist für alle, die nicht Football spielen, übrigens die Unit. Man sagt im Football immer Unit, weil das Team ist unterteilt in mehrere Teams, die für bestimmte Positionen stehen. Das ist mit Fußball quasi vergleichbar, als würde es eine Stürmerin-Unit geben, eine Verteidigungs-Unit, eine Mittelfeld-Unit. So kann man das ein bisschen übertragen. Und weil das im Football so viele Menschen sind, werden die einzeln von SpezialistInnen gecoacht. Ich hoffe, ich sage das so richtig. Ihr müsst mich unterbrechen, wenn ich was versuche runterzubrechen, was fürs Verständnis vielleicht wichtig ist, aber falsch im Football-Kontext. Also müsst ihr bitte eingreifen, ne? Weil ich bin hier die Fußballerin unter zwei American Footballern. Also müsst ein bisschen aufpassen, was ich so sage. Genau, und Tom coacht diese wichtige O-Line-Unit, die dafür zuständig ist, die Quarterback zu beschützen. Und wenn das nicht gelingt, dann passiert das, was im Super Bowl Patrick Mahomes passiert ist, und man wird überrannt und bringt nichts zustande. Ist also ganz, ganz wichtig. Und ich weiß auch, dass ihr euch die Herz-Unit nennt.
Ja.
Kannst du ja vielleicht später nochmal was zu erzählen. Und du hast aber neben dieser Coach-Perspektive auch eine ehemalige Spielerperspektive, weil du auch, das hast du nämlich, glaube ich, gerade nicht gesagt, Gründungsmitglied der Frauennationalmannschaft bist im American Football und für die Frauennation gespielt hast, neben deiner Spielertätigkeit für die Munich Ladies.
Uni Cowboys Ladies, genau.
Und neben dieser Coach- und Spielerperspektive eben auch die Perspektive, wie das ist, Spieler zu sein, trans zu sein in diesem, überhaupt natürlich in der Welt, aber für uns ja auch total spannend in diesem Sportbereich. Und auch dein ganz besonderer Blick auf Sprache, auch durch dein Studium. Das habe ich erst im Vorgespräch herausgefunden, dass du Philologe bist und deswegen zur Sprache ganz viel sagen kannst. Das finde ich total spannend, weil Sprache, Kabinenansprachen, Sprache an SpielerInnen ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel, der kann Spiele entscheiden. Der sorgt auch dafür, ob ich mich gesehen und verstanden fühle oder eben gar nicht. Und auch dein Blick auf, ich hatte damals im Vorgespräch gesagt oder als wir geschrieben haben, Kampf um Gleichberechtigung. Und du hast so schön gesagt, es ist aus deiner Sicht kein Kampf, sondern eine Arbeit, ein sich hinbewegen, eine Entwicklung. Das hat auch was mit Werten zu tun. Diese Perspektive eben auch.
Ja, absolut. Ich fand Kampf einfach so, ja, so konfrontativ, und genau das müssen wir ja nicht unbedingt sein. Ja? Kampf führt zu Resignation oder zu Widerstand, und beides ist ja in unserem Thema überhaupt nicht förderlich, ja.
Das stimmt, ja, das, da hast du mir aus dem Herzen gesprochen, wie du das ausgedrückt hast. Mit deinen Worten, absolut, ja.
Ja, wenn wir schon bei dem Thema Sprache sind, wie waren denn bisher so deine Erfahrungen, wie man mit der Sprache, gerade jetzt im Thema Frauenfußball, jeder hat dann so ein Klischee vor Augen, Football ist laut, Football ist stark, Football ist definitiv auch irgendwo männerdominiert. Ich persönlich finde hier in Deutschland, ich meine, wir bewegen uns jetzt auch in völlig anderen Kreisen. Das ist anders wie in der GLF oder in der ELF, dass da wirklich nur viele Männer unterwegs sind. Bei uns sind es nun mal Frauen und ich finde, der Trend geht tatsächlich auch in eine positive Richtung, dass man offener wird, kommunikativer wird und auch da ist so ein Wandel irgendwie gerade drinne. Da würde ich gerne wissen, wie das von deiner Seite aus sich so gewandelt hat in den letzten 10, 15, 20 Jahren.
Ja, es hört sich wirklich absurd an, wie eine Zeitreise, aber tatsächlich bin ich ja schon so lange dabei. Das ist richtig. Also ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass es einen positiven Wandel gibt in Richtung Wahrnehmung, in Richtung, ja, Frauen werden im American Football benachteiligt. Viele Menschen wissen nicht mal, dass es Frauenteams gibt, ja, bis heute, obwohl es seit über 20 Jahren Frauenteams gibt. Das ist das eine. Also ich habe schon das Gefühl, es gibt eine Wahrnehmung. Frauen spielen Football, und ich habe auch das Gefühl, es gibt eine größere Community als früher. Also immer mehr Menschen spielen American Football, immer mehr Menschen interessieren sich überhaupt für den Sport. Also mal ganz unabhängig davon, wer da auf dem Feld steht. Viele Teams machen schon wirklich auch gute erste Schritte in Richtung Inklusion, ja, auch von nicht-binären oder Trans-Menschen. Und ja, ich habe das Gefühl, dass es trotzdem aber noch strukturelle Veränderungen braucht, aber auch Veränderungen in der Person selbst, damit wir wirklich dahin kommen, dass Frauen, non-binäre Menschen, Trans-Menschen im American Football genauso gesehen werden wie Männer, wie cisgeschlechtliche Männer. Und das geht bei TrainerInnen los, die ja ganz häufig gar keine Sensibilität dafür haben, dass eine Ansprache an Frauen anders sein sollte, dass sie inklusiv sprechen sollten und können müssen. Und das ist ja auch nichts, was man verordnen kann, ne? Also eine gendergerechte oder diskriminierungsfreie Sprache kann ich nicht einfach haben. Also die nehme ich nicht einfach an und sage, okay, das mache ich jetzt, sondern die muss ich trainieren, die muss ich üben. Das ist wie ein sportlicher Muskel. Also jemand, der nie gendert, der wird nicht ad hoc gendern können. Ja, dann braucht es eine Wahrnehmung in den Vereinsstrukturen, dass Frauen gleichermaßen gefördert werden wie Männer, dass non-binäre oder Trans-Menschen in einem Verein genauso abgeholt werden und einen Safe Space haben wie jede andere Person auch. Also es ist noch ein bisschen Arbeit vor uns, aber so in der Summe nehme ich schon wahr, dass es eine größere Sensibilität für das Thema gibt.
Sage ich das richtig, wenn ich dann auch von das Wort Aufklärungsarbeit verwende, oder ist das ein falscher Kontext? Ich habe nämlich gerade gedacht, weil du gesagt hast, auch in der Vereinsarbeit, dass es ein Safe Space ist für non-binäre Menschen, für Trans-Menschen. Hat das nicht auch was mit Aufklärungsarbeit zu tun? Auch
Absolut. Total. Also zum einen ist es eine Frage von Sichtbarkeit. Also wir müssen die Sichtbarkeit für diese Menschen erhöhen. Das ist das eine. Und das andere ist wirklich auch, ja, offene Kommunikation, Räume schaffen, in denen man das auch trainieren kann. Also wir Coaches müssen, um unsere Lizenzen zu verlängern, an Conventions, an Fortbildungen teilnehmen und eine gewisse Anzahl an Fortbildungspunkten einbringen. Keiner dieser Fortbildungspunkte beinhaltet Kommunikation oder
Was?
Diskriminierung
Wahnsinn.
oder gesellschaftliche Akzeptanz verschiedener Menschen, kein einziger, sondern es geht tatsächlich halt um football-spezifisches Wissen. Und ja, unbedingt, also unbedingt müssen wir das können als TrainerInnen. Das finde ich ganz ultra wichtig, dass wir super gut ausgebildet sind, weil auch das am Ende dazu führt, dass sich der Football von cisgeschlechtlichen Frauen nicht von dem Football von cisgeschlechtlichen Männern unterscheidet. Aber wir müssen trotzdem auch lernen, dass Sprache Stimmung schafft, dass Kommunikation wichtig ist, dass eine gendergerechte Sprache wichtig ist. Und solange wir dazu keine Fortbildungen hören können, ist nicht genug getan.
Ja, da gibt es dann quasi nur dich. Da musste ich eben schon dran denken, weil du gesagt hast, wir müssen das ja lernen und trainieren, gendergerecht zu sprechen. Was wiederum ja für Sichtbarkeit sorgt, was wiederum für Gleichberechtigung sorgt. Da, wenn ich immer nur von Männern spreche und die männliche Sprache verwende, dann fühle ich mich nicht abgebildet und nicht gesehen. Das ist ein bisschen
Genau.
vergleichbar, wie wenn ich Filme gucke und da würde immer nur eine heteronormative Liebesgeschichte spielen. Wenn ich jetzt aber lesbisch bin, dann zum Beispiel spricht mich das vielleicht gar nicht an. Und heteronormativ und am besten auch noch weiß. Weißer Mann, weiße Frau. Ne? Wenn ich jetzt farbig bin, dann spricht mich das vielleicht auch nicht an. Und da finde ich zum einen schön, dass sich das gerade ändert, aber jetzt mal in Bezug auf wirklich, was du gerade gesagt hast. Wir befinden uns im Football. Es gibt keine Fortbildungen, die Sprache, die Kommunikation abbilden, die auch nicht über Sichtbarkeit, über Gleichberechtigung gehen, über diese Themen, sondern ich stelle mir das jetzt mal so vor, offenbar nur football-taktisch, sage ich jetzt mal. Also so eine gute Taktik, einen guten Football-Job zu machen. Dann bist du ja Role Model und Vorbild, was du sowieso bist als Trainer, bist du sowieso,
Ja.
aber auch irgendwie ja für alle anderen. Wenn du nämlich genderst, können sie es an dir sehen und lernen. Wenn du nämlich gendergerechte, ich wollte sagen, eine gute Sprache, das ist ja auch eine gute Sprache, eine gendergerechte, nicht diskriminierende, inklusive Sprache verwendest, können andere, gerade weil du ja auch zur Mannschaft sprichst, du hast ja Gott sei Dank diese Rolle, das übernehmen und davon lernen. Da bist du zwar dann nicht Fortbildung, obwohl es solche Fortbildung geben müsste, aber zumindest bist du ein Punkt auf der Football-Landkarte, der Vorbild sein kann. Und wir lernen ja am besten am Modell. Das ist ja Teil von so einem Training, wie du es gerade beschrieben hast, dass wir so eine Sprache auch übernehmen können.
Absolut. Und das hat ja dann auch irgendwie so einen sozialen Aspekt, ne? Also so eine soziale Strahlkraft auch, weil wir sind als SportlerInnen auch Vorbilder für ganz viele Menschen außerhalb unseres Sports.
Ja.
Und wenn wir im Sport klar machen können, dass für uns Inklusion selbstredend ist und eine Selbstverständlichkeit ist und dass wir es alle gut beherrschen, dann haben wir damit eine immense Strahlkraft und eine wirklich gute Möglichkeit, auch gesellschaftlich etwas zu verändern. Und diese Macht und diese Power, die dürfen wir nicht heiserer werden lassen, sondern wir müssen es schaffen, dass das, was bei uns im Kleinen passiert, auch jetzt in unserem Gespräch beispielsweise, dass das einfach Wellen schlägt und Kreise zieht. Ich glaube, dass wir dadurch auch wirklich die Möglichkeit haben, gesellschaftlich etwas zu verändern.
Ja, ich habe jetzt vor kurzem auch noch meine C-Lizenz gemacht.
Wenn ich kurz einhaken darf, das ist eine Coach-Lizenz. Also du hast dich als Trainerin ausbilden lassen.
Ganz genau. Das ist extra vom DOSB mittlerweile auch zertifiziert hier in NRW. Das geht über 3 Monate lang, fast jedes Wochenende ein Online-Seminar und musste dann auch Praxisbezug nehmen und habe dann auch tatsächlich dann meine Mitkommilitonen, sage ich mal, abgecoacht. Und da waren auch dann die älteren Herrschaften, waren so knapp 60. Und da fand ich es total interessant zu sehen, dass die Älteren viel sensibler umgegangen sind, was Sprache betraf, obwohl es tatsächlich nur 2 gab, die sonst auch noch mit Frauenfußball zu tun hatten. Die hatten sonst viel mit der Jugend und mit Kids zu tun. Und die halt tatsächlich aus dem Herrenbereich kamen, wir hatten auch welche aus der GLF, da hatten wir auch echte Diskussionen, wo ich sagte irgendwann, hey Leute, Jungs haben auch Gefühle, ihr könnt nicht mit denen einfach immer so rumspringen. Das ist doch, es ist ja nicht geschlechterspezifisch, wenn du dich halt so verhältst und dich dann einfach wie die Axt im Walde im Prinzip da einmal durchsäbelst und keine Ahnung, was für Floskeln dann da immer fallen müssen.
Viele mit Kampf, ne? Also so, ich finde
Ja.
ganz viel auf kriegerische, kampfbetontes Vokabular, das Frauen zum Beispiel gar nicht motiviert, wirklich gar nicht. Das aber bei
Ja.
Männern richtig viel benutzt wird.
Ja, und auch vor allem sehr vulgär immer, ne? Also das finde ich ist tatsächlich eins der schlimmeren Dinge. Kampfbezogen finde ich, kommt immer ein bisschen drauf an. Wir haben jetzt bei uns, jetzt danke mal, dass du es gerade gesagt hast, bei uns wir heißen ja Cologne Ronin, das sind ja auch so Samurais und unser HC versucht uns damit auch so eine Identität zu schaffen.
Also der Head Coach.
Ja, auf eine völlig andere Art und Weise, damit wir uns einfach damit identifizieren können und gemeinsam an einem Strang ziehen. Was häufig ja passiert, ist, dass dann einfach nur irgendwas gesagt wird, damit man aggressiv wird und dann mehr ballert auf dem Feld, was überhaupt keinen Sinn macht.
Ja, das
Überhaupt.
sagst du gut. Da sagst du gerade noch mal eine schöne Unterscheidung. Es ist nämlich ein Unterschied, ob ich ein Bild von einer Kämpferin erschaffe, die für zum Beispiel für Gleichberechtigung, für Sichtbarkeit auf dieses Feld zieht und nicht um jemanden fertig zu machen oder zu unterwerfen. Also Samurais hatten immer schon einen Wertekodex zum Beispiel.
Ja,
Ja. Ne, das ist noch mal ein anderes Bild, wie ich finde.
genau. Und man sieht es auch ganz deutlich. Also wir hatten bis vor 2 Jahren noch eine Mannschaft bei uns hier in der Liga. Da war bekannt, dass wenn man gegen die spielt, das wussten auch die ganzen Schiedsrichter schon, da war bekannt, dass da definitiv von der Sideline, also das ist die Zone an der Seite, wo die Mannschaft steht, also die gegnerische Mannschaft, dass man da irgendwelche Worte oder Wortfetzen zugeworfen bekommt. Und bei ihm war das immer so, die Refs wussten das. Man hat als Spielerin dann da gestanden und musste sich als wirklich, also ganz, ganz schlimme Dinge beleidigen lassen. Hat das dann angebracht und dann hieß es, ja, wir wissen das schon so, das ist deren Kultur, wir können daran nichts ändern.
Genau, das ist also das ist ja nicht so, ne? Also wir
Ja.
können das verändern. Und
Genau.
das ist auch wirklich die Verantwortung jeder Person, die im American Football Team ist. Und das muss nicht mal der Coach sein, der das verordnet, sondern das können auch SpielerInnen untereinander sein. Wir müssen diskriminierende, sexistische, vulgäre Sprache wirklich verbieten und das nicht zulassen und dann nicht drüber gehen, sondern da müssen wir den Finger drauflegen und sagen, das geht so nicht.
Ja, absolut.
Ja, das finde ich finde sogar verbietender richtig, weil ich finde, wenn manchmal kommen dann so Sätze wie, die sind halt so, das hat ja Chris auch gerade beschrieben, dass das von den Refs dann die Antwort war. Und das ist keine Begründung. Es gibt Dinge, die
Nein.
Grenzen überschreiten und da muss man dann sagen, das, wie du sagst, es verbieten.
Ja, das ist so. Also die mögen so sein, aber die müssen nicht so bleiben. Und ich finde, das ist wirklich eine Frage von, was du auch vorhin gesagt hast, von Aufklärung, von, das ist auch irgendwie so eine Art Erziehung oder vielleicht auch Bildungsauftrag, dass wir jungen Menschen klar machen, es gibt Sprache, die geht nicht und die ist nicht okay. Und wenn der Coach das aber so macht und diese Sprache verwendet, na, welches Vorbild haben die Kids dann?
Ja,
Ja.
genau. Also das ist ja das, was ich eben auch gesagt habe. Du bist ja Vorbild als Coach, wenn du zum Beispiel gendersensible Sprache benutzt, wenn du auch vor einer Mannschaft mich darüber aufklärst, dass ich die falschen Pronomen verwendet habe. Da bist du Vorbild in dem Moment. Und dieser Coach ist genauso Vorbild vor seinen Kids, wenn er eben Sprache verwendet, die massiv verletzend ist. Und hat ja eine Machtposition, die eben tatsächlich auch Macht enthält,
Ja.
die man nutzen kann im Positiven wie im Negativen. Und das ist auch dann Aufgabe, ich finde auch gesamtgesellschaftlich, Menschen, die diese Machtposition auf eine Weise nutzen, die verletzend ist, das dann zu verbieten, wie du sagst, ne?
Ja.
Ja.
Ja, es sich selbst auch zu verbieten. Also meine, Ich glaube, dass es eine Übungssache ist. Und wahrscheinlich muss man sich, wenn man permanent vulgär, sexistisch, laut ist, dahin bringen, dahin trainieren, dass man es auch nicht ist. Oder dass man gewaltfrei kommuniziert. Auch das ist ja nichts, was wir einfach runterschlucken und dann plötzlich können.
Nee, das ist ein Training, da kannst du
Das
richtig
ist ein
Seminare
Training.
zu buchen.
Ganz genau. Und ich glaube, das ist ultra wichtig, dass wir uns klar machen, es mag sein, dass ich eigentlich ein brüllender Coach bin. Es mag sein, dass ich mir dann echt auf die Zunge beißen muss, um nicht einen vulgären Spruch rauszuhauen. Aber mach mal, das lohnt sich.
Da gehört doch auch rein, wenn ich das jetzt mal ganz praktisch runterbreche, dass ich auch in einer Frauennationalmannschaft gucke, dass ich, wenn ich SpielerInnen anspreche, gendere in meiner Sprache, weil ich unter Umständen, also auch im Ligabetrieb, bei Nazio müsste mich bitte nochmal aufklären, wie da das Regelwerk aktuell ist, SpielerInnen habe, die non-binär sind oder trans, sodass ich das Wort Spielerin oder ausschließlich weibliche Sprache eigentlich auch nicht korrekt nutze, oder?
Ist total richtig, Mai. Also wir haben seit November das Selbstbestimmungsgesetz, das besagt und erlaubt, dass jede Person ihren Namen und ihren Geschlechtseintrag qua Erklärung im Standesamt verändern kann. Das heißt, es wird dazu führen, dass wir non-binäre Menschen auf dem Feld haben. Es wird dazu führen, dass wir männliche Namen in einen Spielerpass schreiben. Und es ist unglaublich wichtig zu wissen, dass das so ist und dass wir diese Menschen mit ansprechen und abholen wollen. Weil natürlich kann ich sagen, die sollen sich mitgemeint fühlen.
Kann ich ja bei dem heteronormativen Paar in der Liebesgeschichte im Film auch sagen, fühlt euch mal alle mitgemeint, die ihr eigentlich lesbisch seid oder queer oder indischer Herkunft oder so. Ne?
Ja, oder Mensch mit einer Einschränkung oder.
Ja, aber
Das
das
ist
trifft es
vollkommen
halt
richtig.
nicht, ne?
Und nein, und es trifft es überhaupt nicht. Und sich immer nur mitgemeint fühlen, finde ich, ist so wahnsinnig schwierig, weil wir Menschen ja nun wirklich einen wahnsinnsgroßen Sprachschatz haben, ein Riesenrepertoire an Worten. Wir benennen selbst die transzendentesten Dinge wie Gefühle, Wut, Trauer, Liebe, Gott. Es gibt so viel, was wir benennen können und verweigern aber Transmenschen und non-binären Menschen die Benennung. Ich finde das auch moralisch nicht okay. Und sich nie gemeint fühlen, nie mitgenannt fühlen, führt schon auch dazu, dass viele non-binäre und transgeschlechtliche Menschen sich schon fragen, gut, wenn ich nie mitgenannt werde, warum sollte ich denn dann überhaupt existieren? Also verschärft gesagt, wenn ich in Sprache nicht existiere, warum soll ich denn dann überhaupt existieren? Und wir wissen um eine wahnsinnig hohe Suizidrate bei trans- und non-binären Kids. Wenn ich durch mein Gendern auch nur 0,1% davon abhalte, sich selbst zu suizidieren, dann stellt sich für mich doch die Frage bitte nicht mehr, ob ich gendere oder nicht, weil dann hat es nichts mit Sprachkultur oder Sprachverbiegung zu tun.
Nee, das ist lebensrettend.
Dann hat es damit zu tun, dass ich Leben retten will und Leben sehen will. Und Leben anerkennen will.
Absolut. Ja, das hast du total schön gesagt. Wirklich wunderschön. Ich musste, wo du gerade gesprochen hast, daran denken, dass ich vor, also noch so zu Beginn meiner coachenden Tätigkeit, auch in einer Frauenmannschaft war und aufgrund der, also von außen betrachtet bei einer Spielerin damals dachte, vielleicht ist sie, also vielleicht identifiziert sie sich nicht als Frau, sondern ist non-binär. Und ich könnte jetzt die Pronomen abfragen. Dann war mir vom Gefühl her irgendwie nicht danach. Und daraufhin habe ich dann konsequent wirklich die ganze Zeit gegendert, weil ich wollte, dass sie sich auch mit angesprochen fühlt. Und das weiß ich noch, das war für mich so ein Auslöser. Ist natürlich jetzt so, dass man das hast du vorhin auch ganz klar gesagt, nicht nur in Situationen machen sollte, wo man, das ist ja gut, wenn man bewusst hinguckt und sieht, ah, vielleicht ist das eine non-binäre Spielerin, vielleicht ist das jemand, der trans ist, aber auch so das zu bedenken, weil es ja auch Menschen gibt, denen man das vielleicht gar nicht so ansieht.
Total, ja, oder die das vielleicht auch selbst noch gar nicht benennen können für
Ja.
sich, ja, oder die das sehr wohl benennen könnten, aber einfach wahnsinnige Angst vor Diskriminierung
Ja.
haben. Also das muss man ja auch klar sagen, dass man kann damit rechnen, benachteiligt zu werden, wenn man eine Transperson ist oder eine
Ja.
non-binäre Person. Das heißt, vielen fällt es nicht so leicht wie mir mit meinen 46 Jahren zu sagen, ja, du hast mich gerade misgendert. Manche schlucken das auch einfach runter. Umso wichtiger ist es, genau, auch in der Gruppe, die augenscheinlich heterogen, cis-männlich ist, zu gendern, weil Vielleicht ist da eine Transfrau drunter oder eine
Mhm.
non-binäre Person. Ja? Genau.
Man sieht es ja meistens auch einfach nicht. Und ich hatte damals, als ich mit dem Fußball angefangen habe, mal jetzt wirst du dich wahrscheinlich freuen, weil es wieder ein Funfact ist, das du nicht
Wann ist
kennst.
das? Da muss ich dich später noch
Ja,
mal zu genauer
ist ungefähr
interviewen.
20 Jahre her. Genau, da habe ich mit dem Fußball angefangen. Und bei mir erinnere ich mich noch, ich hatte schon früher immer ganz kurze Haare und sah auch eher burschikos aus und wurde tatsächlich zu dem Zeitpunkt war es auch noch nicht so einfach. Also da war es Anfang der 2000er, das war auch noch nicht so cool. Alles, da war jetzt nicht so viel Heterogenität innerhalb einer Fußballmannschaft. Und dann kam da auch der Trainer dann an und sagt ganz heimlich, und das war total niedlich, der kam irgendwann zu mir und sagte: Christina, soll ich dich irgendwie anders nennen? Und ich so: Ja, sag Chris, das ist okay. Aber da muss ich gestehen, da fing das für mich im Kopf schon an und ich dachte: Hey, das ist ja ziemlich cool, wenn es auch einfach nur eine Person gibt, die mir so ein schönes Gefühl gibt. Das habe ich jetzt heute auch im Kopf, das kann ich doch den anderen dann auch mitgeben. Ja.
Jetzt haben wir gerade eben schon mal kurz das Thema ein bisschen gestreift, Tom. Kannst du mir einmal das Regelwerk bei euch erklären? Kann ich als Transfrau bei euch in der American Football Nationalmannschaft Spielerin sein und für die Nation spielen?
Schwierig. Es ist jetzt in dieser Season oder zu dieser Season eine neue Bundesspielordnung, BSO, herausgekommen mit einem neuen Paragraphen, der regelt, dass ausschließlich Menschen ohne Y-Chromosom in einem Frauenteam spielen können. Also in der GFL Women 1, 2 oder in der Frauennationalmannschaft. Das bedeutet, eine Transfrau, die ein Y-Chromosom besitzt, könnte nicht in einem Frauenteam spielen. So. Es würde bedeuten, und ich überspitze es jetzt absichtlich, eine Transfrau, die schon in ihrer Pubertät Testosteronblocker bekommen hat und Östrogene nimmt, dürfte nicht in einem Frauenteam spielen. Und ein Transmann, der bis kurz unter die Doping-relevante Menge an Testosteron vollgepumpt ist, sage ich jetzt mal ganz ketzerisch, dürfte in einem Frauenteam spielen. Dass das nicht ganz glücklich ist, glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren. Also es ist momentan so, dass die Chromosomen entscheidend dafür sind, ob jemand in einem Frauenteam oder in einem Männerteam spielen kann.
Das heißt, Menschen, die, also die Chromosomen kannst du ja nicht verändern, die hast du halt ja einfach. Du kannst ja
Genau.
nur deinen Hormonstatus verändern, du kannst dein Äußeres verändern. Das heißt, Menschen, die ein Y-Chromosom tragen, das sich nicht verändern lässt, können nicht in einem Frauenteam spielen, egal ob Ligabetrieb oder Nationalmannschaft.
Das ist richtig. Also es gibt dann die Möglichkeit, eine Sondergenehmigung zu beantragen, was zum einen natürlich die Transfrau outet als Transfrau.
Ja.
Also
Vielleicht will sie das
das
ja gar
in
nicht,
der
das stimmt.
Zwangssituation, das ist richtig. Und ja, zum anderen ist es ja auch so wenig nachvollziehbar, ja.
Ja, das heißt, du hast das auch gerade eben mit den Hormonen betont, weil eine Transfrau, die zwar das Y-Chromosom hat, weil das ja, wie gesagt, das geht ja nicht weg, das habe ich ja in meiner Genetik so drin, aber in der Pubertät angefangen hat mit der Transition und auch entsprechend Hormone genommen hat, gar nicht über die Kraft verfügt, die ein Mann zum Beispiel hat. Also, weil das ist ja eins der Hauptargumente, die im Sport eben auch genannt werden oder eins der Hauptpunkte, sage ich jetzt mal, die irgendwie ja beobachtet werden, dass man sagt, da ist ja der sportliche Vergleich oder Wettbewerb wird ja verzerrt, wenn Transfrauen in Frauenteams spielen, weil die ja von Natur aus mehr Kraft besitzen, aufgrund ihrer, darf ich das sagen, männlichen Geburt? Ist das also
Ja, ihres männlichen Geburtsgeschlechts,
genau,
ja.
ihres männlichen Geburtsgeschlechts? Aber du sagst, wenn die in der Pubertät bereits begonnen haben, zum Beispiel mit der Transition und Hormone nehmen, ist ja diese Kraft jetzt sich ja nie entwickelt, die ist ja gar nicht so
Richtig.
da.
Genau, das ist total richtig. Und ich finde dann auch schwierig, wenn wir sagen, okay, man gibt denen irgendwie eine Sondergenehmigung und die dürfen spielen, aber nur, wenn sie nicht zu gut sind. Also das ist ja auch Irrsinn, oder? Wann ist dann eine Person zu gut oder nicht? Und wann lässt es sich auf ihr männliches Geburtsgeschlecht zurückführen? Oder einfach ein Hammer-Training, ja?
Ja.
Genau, weil du wirst auf dem Feld immer ein unterschiedliches Niveau haben. Manche Menschen gehen einfach täglich ins Gym und andere denken, naja, mein Gott, zweimal Footballtraining die Woche reicht. Man wird unterschiedliches Leistungsniveau haben. Und es ist nicht dieses eine Prozent an Transpersonen im Team, die eine Ungerechtigkeit herstellt. Es gibt tausend andere Ungerechtigkeiten oder Benachteiligungen einfach im Frauensport. Wir haben unterschiedlichste Trainingssituationen, auch gerade verglichen mit cisgeschlechtlichen Männern, aber auch untereinander, die Frauenteams untereinander. Wir haben viel zu wenig gut ausgebildete TrainerInnen. Wir haben keine mediale Wahrnehmung. Wir haben ganz häufig eine große finanzielle Belastung von SpielerInnen, weil es kein Sponsoring gibt, weil es keine öffentliche Wahrnehmung, keine mediale Wahrnehmung gibt. Es gibt ganz viele Dinge, die Frauen im Sport benachteiligen. Es ist nicht eine Transfrau in der Liga. So. Und selbst wenn es, lass es fünf sein, auch die sind nicht der Grund, warum Frauen im Sport benachteiligt sind. Und das ist einfach super wichtig. Das ist so wichtig zu wissen, weil es einfach den falschen Fokus setzt.
Es wirkt wie so ein Ausschlusskriterium dann von vornherein, wenn man das so argumentiert. Da wirfst du jetzt doch gerade einen sehr guten Blick auch auf diese Situation. Meinst du, man sollte da unterscheiden bezüglich Teamsport und Individualsport? Weil da gab es doch bei den Olympischen Spielen die Diskussion, hast du das mitbekommen, um die Boxerin? Die haben natürlich 1:1 gegeneinander gekämpft. Da ist also natürlich, dass dieses eine im Team, weil ich habe im Team, habe ich vielleicht auch, vielleicht bin ich ein Team, ich habe das Glück, dass ich gerade im Football vielleicht Spielerin habe, die körperlich einfach wahnsinnig groß, also von vornherein Geburtsgeschlecht Frau, aber körperlich gibt ja große Frauen, gibt ja wirklich starke Frauen. Aber findest du, dass man dann unterscheiden muss zwischen Individualsportarten und Teamsportarten in irgendeiner Form?
Ich glaube, ich würde nicht unterscheiden tatsächlich, weil das ja dann auch wieder so den Aspekt hat, okay, nur wenn diese Transperson in den anderen untergeht, sage ich mal, dann ist es okay, dass sie dabei ist. Wenn sie aber ihre eigene Leistung abruft, dann ist es nicht okay. Und du hast ja auch im Football One-on-One-Situationen, also 1-zu-1-Situationen. Das heißt, auch da mag es sein, dass dann die Transfrau stärker ist, aber es mag auch sein, dass die Cis-Frau stärker ist, ne? Also ich finde, es ist unglaublich schwierig, anhand eines Chromosoms festmachen zu wollen, wo Leistung passiert. Ich glaube, man könnte eher gucken, wie ist der Hormonstatus? Denn ja, viel Testosteron ist viel Kraft, ist viel Masse ganz häufig auch. Und ich fände, das wäre ein Parameter, der zu untersuchen oder zu überlegen wäre, ne?
Viel gerechter wäre, ne?
Ja, natürlich. Wir haben qua Doping-Regelung ohnehin einen Testosteronwert über einem bestimmten Maß ausgeschlossen. Das heißt, Menschen, die dopen mit Testosteron, würden ohnehin am Sport nicht teilnehmen dürfen. Und wenn eine Transfrau einen Hormonhaushalt hat, wie eine Cis-Frau, in Gottes Namen, lass sie gegeneinander antreten. Das ist auch etwas, was du viel leichter nachweisen und kontrollieren kannst. Denn jetzt überlegen wir mal, wie wäre das denn tatsächlich, wenn dieses Y-Chromosom Bestand hat in der WSO? Wird da eine Person tatsächlich zu einem Gentest verpflichtet? Das ist nicht möglich. Zweitens, wer bezahlt denn diesen Gentest, der ja unglaublich teuer ist, ja? Wie würde das denn in der Realität und in der Praxis wirklich umsetzbar sein? Meines Erachtens gar nicht. Einen Hormonhaushalt kannst du qua Blutuntersuchung sofort festlegen. Würde auch ja überprüft, wenn angenommen wird, dass eine Person dopt zum Beispiel. Also das fände ich, wäre ein Parameter, der heranzuziehen wäre und nicht eine Chromosomensituation.
Dann wären wir ja auch wieder beim Thema Gleichberechtigung, ne? Weil dann sind alle gleichberechtigt und auch gleich dafür verantwortlich, dass sie dann nicht dopen. Wenn das natürlich in dem Rahmen der sexuellen Angleichung ist, ist das natürlich auch nochmal, meiner Meinung nach, nochmal tatsächlich eine andere Sache. Und ich finde, dass auch da die Parameter, je nachdem, was man macht, wobei eigentlich auch nicht, dass die Parameter sollen, also die werden einen gewissen Wert einfach nicht überschreiten. Glaube ich zumindest. Also ich glaube, wenn du kannst nur diese Parameter überschreiten, wenn du es wirklich drauf anlegst oder gerade tatsächlich aktiv in dieser Behandlung drinne bist.
Genau,
Aber ich
richtig.
kenne mich da auch zu wenig mit aus. Und das ist doch totaler Murks, wenn man da einfach nur sagt, nur weil man halt jetzt im falschen Körper geboren worden ist, dann plötzlich seine sportliche Karriere an den Nagel hängt. Ich kenne das von der Sporthochschule in Köln, ist das genau das gleiche Problem. Da wird auch mittlerweile gesiebt mit Leistungssportler, Spitzensportler. Und da werden auch Hormontests durchgeführt, was unterm Strich in Ordnung ist, weil das ja irgendwo auch was mit Gleichberechtigung zu tun hat. Das Problem ist immer nur, was für eine Frage ist dahinter gestellt worden? Also,
Ja.
ist das jetzt, ist die Prüfung da, weil jemand vielleicht gedopt ist und der Wert dann generell zu hoch ist? Oder ist das nur, weil ich mir unsicher bin, was für ein Geschlechterrolle dann da jetzt gerade herumläuft? Ja.
Total richtig. Und ich finde dann dieses Feigenblatt auch so feige, zu sagen, nee, es geht uns um den Schutz der Frauen. Das tut's nicht. Das tut's einfach nicht, weil sonst müsste man darauf achten, dass es Menschen gibt, die keinen zu hohen Testosteronwert zum Beispiel haben. Ja, dann müsste man konsequenterweise auch sagen, ein Transmann, der XX-Chromosome hat, so wie ich, und in der Transition ist, deshalb sehr viele Hormone nimmt, vielleicht gerade so an der Leistungs-, also an dieser Hormondoping-Grenze ist, der darf mitmachen.
Ja, hast du ja eben gesagt.
Und der wird ordentlich, ja, und der wird ordentlich draufhauen. Es geht nicht um den Schutz der Frauen, es geht um die Diskriminierung von Transpersonen. Und das finde ich einfach so unsäglich. Und es ist tatsächlich wahrscheinlich noch nicht mal bösartig, ne? Es ist tatsächlich noch nicht mal bewusst. Also das unterstelle ich niemandem, dass dieser Paragraph eingeführt wurde, um bewusst zu diskriminieren. Überhaupt nicht. Ich fürchte nur, dass diesen Paragraphen inhärente Diskriminierung den Menschen, die den Paragraphen erschaffen haben, überhaupt nicht bewusst war.
Ja, haben ja keine Fortbildung, nicht mal zur Sprache, ne? Ja, das ist echt, finde ich total interessant und auch gut, dass du das nochmal für uns auch aufgeklärt hast und ein Licht drauf geworfen hast. Ich glaube, das ist, war jetzt, bevor wir sprachen, mir die Situation übrigens auch nicht so bewusst, muss ich ehrlicherweise sagen. Deswegen habe ich, also danke für den Austausch auch an der Stelle, dass du das nochmal so klar auch sagst, auch mit der, ne, dass eben, wenn ich jetzt ein Transmann bin und ich nehme vielleicht auch schon Hormone und bin da in der Transition, weil ich zwei X-Chromosome habe, darf ich aber in einem Frauenteam spielen und kann ordentlich draufhauen, aber eine Transfrau dürfte nicht. Weil das Y-Chromosom eben da ist. Und deswegen sagst du auch, in der Folge findest du es auch für Individualsportarten gar nicht notwendig, dass es eine Unterscheidung geben müsste, weil wenn man über den Hormonstatus geht, ist eine gerechte Datenlage da, an der man gucken kann, ob es eine Vergleichbarkeit und ein fairer Wettbewerb noch ist. Und diese Fairness ist ja überall einfach wichtig. Das ist ja auch so der goldene Wert der Olympischen Spiele zum Beispiel, dass wir einen fairen Wettbewerb haben. Und ist auch, sagst du ja, ein viel transparenteres, viel faktenorientierteres Messinstrument, als zu sagen, wir gehen jetzt nach der individuellen Leistung, also dass die Person nicht zu gut sein darf, zum Beispiel, weil sie dann zu männlich wäre, wenn sie jetzt im Frauenteam spielt als Transfrau, weil du sagst, wie soll man das denn festlegen? Es gibt ja auch in einem Team Spielerinnen, die ein SpielerInnen, Entschuldigung, die einfach unheimlich gut sind.
Ja.
Und welche, die weniger stark spielen, und das ist ganz normal, ne? Also, woran soll man das denn jetzt messen?
Genau.
Ja,
Ja, und das dann runterzubrechen, eben auf die Chromosomen, das Vorliegen von Chromosomen, das ist einfach nicht gut, das ist nicht möglich.
Ja, weil es die Situation auch nicht widerspiegelt, die ich jetzt zum Beispiel habe, wenn ich jetzt Transfrau wäre und bestimmte Hormone, einen bestimmten Hormonstatus hätte, dann wirkt das ja wie ein weit in der Vergangenheit liegende Geschichte, die mich ja gerade gar nicht in irgendeiner Form auszeichnet oder eine Aussage über mich macht oder meine Leistung, ne? Und dann ist es, fühlt es sich ja wahrscheinlich auch sehr ungerecht an, wenn ich in der Situation wäre und es daran dann gemessen wird, statt zum Beispiel am Hormonstatus. Könnte ich mir vorstellen.
Gerade in Bezug jetzt auch darauf, Tom, dass das jetzt in mehreren Ligen, nicht nur der Nationalmannschaftsebene, sondern auch in der GFLW oder GFLW2 ja auch greift, um den Kreis zu schließen, wie würdest du jetzt am liebsten oder was wäre dein Vorschlag, wie man das am besten angehen könnte, auch innerhalb der Mannschaft, trotz der Regularien, die jetzt gerade bestehen? Weil im besten Fall hat man eine Mannschaft mit Coaches, die pro Mensch sind in erster Linie und sagen, okay, wir versuchen da jetzt auf jeden Fall dran zu arbeiten. Es gibt ein paar Hürden, die wir miteinander gehen müssen. Gibt es denn Wege, dass man dann auch vielleicht, wenn die Person das nicht so transparent nach offen kommunizieren möchte, in welchem Status sie sich befindet, dass man das dann da irgendwie abfangen kann? Und wie man dann, wenn es so ein Problem geben sollte, wie man zum Beispiel als Mannschaft auch einfach da irgendwie mit umgehen kann?
Ich glaube, ich fände es schon wichtig, inklusive Teamstrukturen zu schaffen, die auch so als Struktur feststehen, ne? Also eine klare Regelung, wie ich mit trans- oder non-binären AthletInnen im Team umgehen will. Ich finde nämlich, wenn man immer nicht drüber spricht, dann ist es so wie der rosa Elefant, der im Raum ist und keiner
Ja.
traut, sich ihn anzusprechen. Das ist dann
Ja.
auch nicht in Ordnung irgendwie, sondern ich würde das wirklich ganz klar ansprechen, eine klare Regelung treffen. Wie gehen wir mit trans- und non-binären AthletInnen um? Wie schaffen wir es, dass die trotzdem Zugang zu unseren Trainingsmöglichkeiten haben? Das beinhaltet, ich muss gucken, dass die eine eigene Umkleide haben oder so. Also ich erinnere mich zurück an meine Selbstspielzeiten. Entweder war ich der Erste in der Umkleide und habe mich wahnsinnig abgehetzt, damit ich fertig bin, bis alle anderen kamen.
Was ja eine Auswirkung auf deine Leistung hat, wenn du schon Stress hast, wenn ich das mal so sagen darf, ne? Ist ja ein Nachteil, dann
Absolut.
Benachteiligung für dich.
Dann die Duschsituation. Also ich habe meinen Lebtag im American Football mit SchiedsrichterInnen geduscht, weil ich auf keinen Fall in die Teamdusche wollte oder konnte auch irgendwie. Das heißt, ich muss gucken, dass ich vor Ort Möglichkeiten für trans- oder non-binäre Personen schaffe, dass die eine eigene Umkleide haben, ja? Dass nachher am Ende auch keiner sagen kann, oh, die bösen Transfrauen, die wollen ja irgendwie auch nur nackte Frauen sehen, was ja um Gottes Willen völliger Schwachsinn ist. Aber solchen Vorurteilen begegnet man, ne? Dass Männer, in Anführungsstrichen, sich Zugang zu Frauenräumen ergaunern, indem sie sich als Transfrauen deklarieren. Also ihr merkt schon, ich fasse mir ans Hirn und das sieht man jetzt in unserem Podcast nicht, aber ihr könnt es sehen. Ist ja völliger Quatsch. Also ich glaube, das ist wichtig, dass wir das im Team ansprechen, dass wir das im Trainerstab ansprechen. Ja, dass TrainerInnen wirklich aware sind, dass es Situationen gibt, die non-binäre und Trans-Menschen beinhalten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist den Menschen, die nicht non-binär oder nicht trans sind, auch nicht geschadet. Ja.
Ja, das passt so zu diesem Slogan, der auch im Fußball häufig hochgehalten wird, Sport ist für alle da. Und dann sollte es die kleinste Hürde sein, eine Umkleiden- und Duschsituation zu erschaffen, in der wirklich für alle auch die Möglichkeit eben besteht, gleichberechtigt an dem Sport teilzunehmen. Ich musste übrigens auch gerade daran denken, als du das eben beschrieben hast mit den Umkleiden und den Duschen. Es ist zum Beispiel im Fußball sehr üblich, leistungsstarke SpielerInnen also Mädchen, im Jungsteam mitspielen zu lassen, solange das eben geht. Also ich glaube, fast jede Nationalspielerin, fast jede, hat erst auch in Jungsteams mitgespielt. Manchmal liegt das auch mit daran, dass da gar nicht unbedingt ein Leistungsgedanke hintersteht, sondern dass es tatsächlich einfach gar kein Mädchenteam gibt. Und die dann nur bei den Jungs mitspielen können. Aber auch hier muss ja eine Lösung gefunden werden, jedes Mal, zu duschen und umkleiden. Das schreibt auch Alex Popp zum Beispiel in ihrem Buch. Gestern zeige ich es euch eben auf dem Platz. Schreibt sie auch über die Situation, auch als sie dann im Internat war, als irgendwie eine der ersten Mädels in einem Sportinternat war, wo nur Jungs, auch gerade im Fußball ganz schlimm, ist wirklich leistungsorientierte Förderung mit Internaten, NLZs und absolut Männer, Jungs orientiert gibt es für, also es gibt keine Nachwuchsleistungszentren für Mädchen. Es gibt jetzt ganz neu ein Förderprojekt für Mädchen, um NLZ-Strukturen zu schaffen für Mädchen. Aber wir haben 2025, ne? Und für Jungs gibt es schon ganz lange. Und sie ist eben, das ist ja die ehemalige Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft, ist dann auch in so eine Internatsstruktur gekommen und war eben auch irgendwie das einzige Mädchen der Mannschaft. Und da schreibt sie, hat ihr dann wegen der Duschsituation, weil das überhaupt nicht bedacht wurde, ein netter Kollege aus der Mannschaft, also ein Teamkamerad angeboten, der sein Internatszimmer am Platz hatte. Sie hatte ja keinen also Wohnplatz, sondern durfte da nur mittrainieren. Der hat gesagt, du kannst bei mir auf dem Zimmer duschen nach dem Training, damit du duschen kannst, weil da keiner drüber nachgedacht hat und dran gedacht hat, ne? Aber gut, das ist auch die Alex Popp, die ist 1991er Jahrgang. Das liegt also, als sie da jung war, auch jetzt ein paar Jahre zurück. Ich hoffe, das hat sich geändert. Wissen tue ich das ehrlich gesagt gar nicht. Ich arbeite mit einer jungen Spielerin, die auch mit einem Jungsteam trainiert. Die könnte ich mal fragen, wie das eigentlich ist bei ihr. Ich nehme jetzt an, dass es eine Umkleide extra gibt oder dass sie wahrscheinlich sonst alternativ, so wie du, sich als Erste fertig machen muss, um dann zu sein. Ich werde sie mal fragen. Werde ich im Nachgang noch in diesem Podcast berichten, wie es jetzt ist.
Also mir fiel jetzt gerade direkt ein, so hey, was ist, wenn wir mal eine gegnerische Mannschaft bei uns auf dem Platz haben, und hab mir mal die Strukturen bei uns am Platz vor Augen geführt. Ich glaube, wir müssen da alle mal miteinander reden. Also es würde ja einfach schon helfen, wenn man sagt, okay, das Team als solches hat ja meistens 20 Minuten Vorbereitungszeit, dass man genauso viel Zeit vorher oder nachher noch mit einplanen kann für eben diejenigen, die sich da nicht wohlfühlen und auch für die gegnerische Mannschaft.
Ja,
Also dann
oder eine dritte Umkleide zu
oder
machen, ne?
wenn man das hat, wenn in Facilities wäre das natürlich optimal. Aber gehen wir mal vom Schlimmsten aus und es gibt zu viele Mannschaften, die einfach zu wenig haben, auch so schon zu wenig haben.
Das ist ein Problem.
Oder die Mannschaft auch erst nach den Schiedsrichtern duschen gehen darf, weil einfach nur eine Dusche da ist. Ne, das gibt es halt auch alles. Aber das ist ein super, super guter Punkt tatsächlich, dass man sich auch mal ein bisschen austauscht mit den anderen Mannschaften, die zu Besuch da sind, dass man da in den Austausch kommt. Man muss ja nicht sagen, wer oder was, sondern nur, was man braucht.
Ja, dass der Bedarf da ist, dass man die Kabine länger braucht, früher braucht oder dass Standard abgefragt wird, braucht ihr eine dritte oder dass einfach zur Verfügung gestellt wird. Es gibt hier übrigens fest noch eine weitere Kabine für
Hier
trans-
sind
und
die
non-binäre
Schlüssel.
Menschen.
Ja,
Hier sind
genau.
die, ja
Einfach
genau, dass das so
ohne
Standard wäre.
Nachfragen.
Ja.
Das wäre das
So
Optimum,
wie
ja.
SchiedsrichterInnen ja auch eine Kabine haben. Das ist
Genau.
ja auch Standard. Ja.
Ja.
Tom, dann hast du vorhin, kleiner Schwenk, nochmal zurück zu am Anfang. Als du nämlich gesagt hast, oder beziehungsweise ich zu dir gesagt habe, wir haben uns ja kennengelernt und mir ist aufgefallen, eure O-Line ist eine unheimlich herzliche Unit. Da möchte ich nochmal drauf eingehen. Ist jetzt einmal von dem Thema Gleichberechtigung und Diskriminierung sozusagen weggeschwenkt und Gender, aber vielleicht finden wir auch gleich eine Verbindung, das weiß ich noch nicht genau. Mal gucken, wo es hinführt. Nur Chris und ich haben in den vergangenen Folgen sehr viel über Persönlichkeitstypen gesprochen. Und zum Thema Sprache passt es jetzt doch, fällt mir gerade auf, weil. Wenn ich nämlich weiß, was für Persönlichkeitstypen ich in meinem Team habe, kann ich ja die Ansprache entsprechend wählen. Jetzt hast du die Besonderheit, du coachst eine Unit, nämlich die O-Line bei der American Football Frauen-Nationalmannschaft. Und Chris und ich haben rausgefunden, und du kannst gerne mal sagen, ob du das bestätigen kannst oder gar nicht. Vielleicht wirfst du auch alles um, was wir so meinen herausgefunden zu haben in unserem Kabäuschen hier zu zweit. Wir haben ja diesen DISG-Persönlichkeitstest gemacht mit den vier Farben, ist dir bekannt. Und du hast ja den Test auch mit mir gemacht, als wir dieses Nazio-Coaching hatten. Und wir glauben, dass in der O-Line unheimlich viele Persönlichkeitstypen sind, die grün sind. Also sprich, die gerne andere unterstützen, die ein hohes Teamgefühl haben, die auf Teamplay stehen, die darüber auch motiviert werden, die Konflikte nicht gerne mögen, die es gern harmonisch haben, die gern für alle sorgen, also die vollkommen bereit wären, sofort für eine dritte Kabine zu sorgen, wenn sie denn benötigt würde. Und das drückte sich für mich auch so aus, als ich eben dann in den, ihr saßt alle schon im Kreis, das ist ja so das Setting, wo Teamcoaching meistens stattfindet, oder möchte das einfach immer gern so haben. Ich finde das blöd, wenn ich so vor so Tischen stehe, wie so eine Seminarleiterin, weil Teil von Coaching ist, ein gutes Gespräch zu führen, auch als Mannschaft. Also haben wir mal diesen Kreis und ihr habt gleich die Stühle zurechtgerückt und dafür gesorgt, dass alle genug Stühle haben. Und ich habe dann gedacht, ist die O-Line, die sind alle grün, weil deren Aufgabe ist es, die Quarterback zu beschützen. Und kannst du das bestätigen? Und wenn ja, wie drückt sich das denn in der Teamansprache aus für dich?
Also erstmal ja, ich kann bestätigen, dass viele Menschen in der O-Line grüne Personen sind, inklusive mir. Wir haben den Test auch mit allen SpielerInnen gemacht, die jetzt zum Beispiel auch in unserem Team-Coaching mit dir, Mai, nicht dabei sein konnten. Und ja, das hat sich tatsächlich sehr bestätigt. Die O-Line ist einfach wirklich so sehr darauf ausgelegt, als Unit zu funktionieren auch, ne? Also wenn wir Dinge asynchron machen, werden sie nicht funktionieren. Wenn wir uns in einem Block nicht gut abstimmen und absprechen, dann funktioniert es einfach nicht. Das heißt, wir sind in allerhöchstem Maße und mehr als jede andere Position auf dem Feld davon abhängig, dass wir miteinander wie ein Zahnrad funktionieren. Und dazu brauchen wir diese grünen Anteile, weil es nicht so sehr um mich alleine geht, sondern es geht tatsächlich um die vier weiteren Personen, die mit mir in dieser O-Line stehen. Und dann denke ich noch weiter. Ja, wir müssen unsere Quarterback beschützen. Ja, wir müssen Räume schaffen für unsere Running Backs, damit die Yards machen können. Also wir stellen uns in der O-Line in den Dienst des Teams. Und genauso empfinde ich mich als Coach. Ich stelle mich in den Dienst der SpielerInnen. Das besagt ja das Wort schon irgendwie. Ein Coach muss, bringt eine Person von einem Punkt zu einem anderen Punkt. Und ich wünsche mir als Coach, dass ich meine SpielerInnen von einem Punkt zu einem erstrebenswerten Punkt bringe, zu einem Punkt, an dem sie besser spielen können, bessere Entscheidungen treffen können, dominieren können auch. Und trotzdem würde ich wahrscheinlich das Wort Dominanz in einer O-Line nicht unbedingt sagen, sondern ich würde sagen, wir haben eine Mission Löwenherz. Wir müssen jemanden tatsächlich beschützen. Wir müssen Räume schaffen, damit andere Menschen auch wirklich glänzen können. Und das ist unsere Leistung. Und das muss ich anders benennen, als ich das zum Beispiel zu einem Mittelleinbäcker sagen würde, wo ich sage, schnapp dir diese Person und schürf die in die Grasnarbe. Ja, also das ist tatsächlich nochmal eine ganz andere Situation. Und entsprechend muss ich meine Sprache anpassen können. Also ich finde, ich muss meine Sprache ohnehin anpassen können. Entsprechend, wen habe ich da vor mir? Ist es ein cisgeschlechtlicher, 17-jähriger Junge, der auf Lautstärke ganz anders reagiert als eine 17-jährige cisgeschlechtliche Frau, die bei Lautstärke wahrscheinlich eine Flight-and-Fight-Situation entwickelt, ehrlich, und 0,0 mehr coachable ist für mich?
Gar nicht mehr ansprechbar aufgrund des hohen Stressniveaus. Ja,
Genau
damit schaffe ich
richtig.
das Gegenteil von dem, was ich eigentlich will. Absolut schön gesagt.
Absolut. Genau. Und dann werde ich schon häufig so belächelt als der zu gute Mensch irgendwie für die ganze Situation. Aber die Menschen, die mir das vorwerfen, verkennen, dass ich damit ein Ziel verfolge. Also, dass ich nicht ein Herzmensch bin qua, ich kann nicht anders, sondern ich bin ein Herzmensch qua, ich will nicht anders.
Weil du eine typengerechte Ansprache damit auch
Genau.
verfolgst, ne? Und du hast das gerade so schön gesagt, du willst das Wort Dominanz gar nicht verwenden, obwohl die O-Line das kann. Also sprich, die kann ein Spiel gestalten, die kann ihren Stempel aufdrücken, sage ich
Muss,
jetzt mal,
muss sogar.
muss sogar, um erfolgreich zu sein. Aber wenn du mit der O-Line sprichst, und das sind alles grüne Menschen, und Chris hat auch mal gesagt, das sind auch so die Muttis, da kannst du hingehen, und wenn du eine Umarmung brauchst, die haben eine Snackbox, die gut gefüllt ist und versorgen dich damit. Ich selber arbeite auch intensiv mit einer O-Linerin, wo ich das also genauso mitbekomme, was ich von Chris höre, was ich gerade auch von dir höre. Da kann ich das Wort Dominanz auch deshalb nicht verwenden, weil diese wunderbaren grünen Menschen zucken zusammen und sagen, hey, wir haben einen Familiensinn und wir kämpfen für die Familie. Und in einer Familie ist Dominanz ein Zeichen von Dysfunktionalität, auch tatsächlich in der Psychologie, total genau so. Also habe ich Dominanz in der Familie, es ist eine dysfunktionale Familienstruktur, die mit Liebe, mit Wertschätzung, mit diesen Dingen nichts mehr zu tun hat. Aber wenn ich bei Sprache jetzt sage, Löwenherz, dann ist nicht nur das viel eher gemeint, was ich meine. Also, was man auch mit Dominanz ausdrücken könnte, aber es irgendwie auch nicht ganz trifft, sondern ich verwende sogar noch ein Wort, das auch gehört werden kann, weil es meinem inneren Wertesystem entspricht.
Genau. Ja.
Und deswegen habt ihr euch auch Herzunit getauft, ist das richtig?
Genau, ja. Und wir haben auch festgestellt, selbst wenn wir Bilder machen von unserer Unit, stehen wir als Herz. Wir sind heart-shaped. Das ist total verrückt. Also wirklich, ich musste laut lachen, als ich das festgestellt habe, weil wir uns ja nicht so drapieren, ne? Also wir haben uns nicht arrangiert, sondern wir standen per Zufall als Herz. Und ich empfinde uns schon so. Also wenn alles, was die O-Line macht, hat natürlich unglaublich viel mit Kraft und mit Power zu tun. Und so augenscheinlich ist das wirklich, sind das die harten Menschen auf dem Feld, ja, die wirklich austeilen und niemandem etwas schenken. Aber sie sind motiviert durch das Herz. Sie sind
Durch Liebe.
motiviert durch die Liebe. Ja, genau.
Zusammenhalt, alles, was Liebe beinhaltet, diesen
Genau.
Gemeinschaftsgedanken und auch die Liebe zu beschützen am Ende. Ne? Da kann ich mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt Quarterback wäre, würde ich mich hinter deiner O-Line sehr wohl und sicher fühlen und geborgen, weil sie ein Herz um mich formen und dafür sorgen, dass ich sicher aufgehoben bin. Und das ist das, was Chris vom Gefühl her auch beschreibt als Spielerin, wenn sie sagt, ich kann da hingehen und ich weiß, ich kann mit meinen Emotionen da auch hingehen.
Ja, genau. Ne? Es passiert dir nichts, wenn du dich zeigst. Und genauso sind wir die O-Line, die sagt, dir passiert nichts, wenn du als Quarterback hinter uns stehst. Oder dir passiert nichts, wenn du mir hinterherläufst als balltragende Person.
Wollte ich gerade noch anknüpfen. Ich habe ja noch zwei Nationalspielerinnen bei mir, die auch in der O-Line spielen. Und die sind alle beide tatsächlich sehr, sehr verschieden, auch vom Charakter her. Und ich liebe die zwei wirklich ganz, ganz doll. Aber ich habe so Schiss vor denen zu spielen, weil jedes Mal, wenn ich dann davor stehe, sage ich direkt nö und laufe einfach in eine andere Richtung, weil ich weiß, wie krass gut die einfach
Ja,
sind.
stimmt,
Aber
du musst ja gegen die ran.
Ja,
Als
genau.
Defense-Spielerin.
Und ich wurde auch schon das ein oder andere Mal von den Füßen gefegt. Und das sind auch immer die Ersten, die dann einfach, sobald dann abgepfiffen wurde, die spielen natürlich weiter, sobald abgepfiffen wurde, drehen die sich um. Oh Gott, Chris, ist alles okay bei dir? Komm, ich helfe dir hoch, ist alles gut? Dann
Genau.
merkt man das halt auch sofort, ne? Ich meine, die sind voll und ganz bei der Sache, auch bei den anderen bei uns aus der O-Line. Aber der Mensch steht bei denen auch immer im Vordergrund. Also,
Selbst der Gegner.
ja.
Deswegen passt Dominanz nicht als Wort.
Ja, und deshalb ist Liebe und Härte kein Ausschluss.
Ja, das ist genau das, da hast du total recht. Das ist das,
Sondern
was
im
ich.
Gegenteil, es ist was Verstärkendes. Die Liebe verstärkt diese Härte. Ja.
Weil in dem Moment, wo das Spiel läuft, die einen Job machen, ihren Job machen, ihre Unit beschützen, ihre Quarterback beschützen, aber dann, wenn einer liegt, nach dem Abpfeifen, nach dem Spielzug hingeht und gleich guckt, ob alles okay ist. Und das
Ja,
ist auch Fairness im Sport, ne?
absolut, ja.
Ja, und damit habt ihr oder beschreibst du ja auch nicht nur, wie die als Typ sind, sondern du beschreibst auch, was ihr für eine Teamkultur habt, die diese Typen komplett berücksichtigt. Und ich lese zum Beispiel, ich lese ja immer gerne vor, auch im Coaching. Und da fällt mir ein, ich lese auch gerne von Glennon Doyle aus Ungezähmt vor, einem sehr tollen Buch, die übrigens auch ein tolles Kapitel geschrieben hat über dieses Etikettieren, dieses Labeln mit LGBTQ, wo sie sagt, eigentlich sind wir Menschen, wir bestehen aus Wasser, wir sind im Fluss, warum muss ich mich auf eine Sache festlegen, wenn wir doch fließend sind und mich in quasi ein Reagenzglas stopfen, auf dem steht ein L oder ne, so, oder eigentlich sagt sie, wähle weise. Es gibt schon mal überhaupt die Wahl zwischen zwei Reagenzgläsern. Auf dem einen steht hetero, auf dem anderen steht homo und du musst weise wählen, weil das zweite Glas ist definitiv mit Nachteilen verbunden. Und dann gibt es noch weitere, wo ich mich beschriftet mit lauter Labeln noch reinstopfen soll. Und warum soll ich überhaupt wählen, wenn ich doch fließend bin? Und da hat sie auch ein wunderschönes Kapitel geschrieben über Familie, das ich gerne vorlese. Und das schließt so sinngemäß mit dem Satz: Lasst uns doch einfach Orte erschaffen, an denen wir alle geborgen und gleichzeitig frei sind. Und das finde ich, hast du auch gerade eigentlich ganz schön beschrieben, dass dieses beinhaltet, ich bin geborgen, aber gleichzeitig frei bedeutet, ich bin an einem Ort, wo ich sein darf, wo ich gesehen werde und anerkannt werde, wo ich mich nicht outen muss, wenn ich das nicht will, wo ich einfach da sein darf, weil es zum Beispiel eine dritte Kabine gibt, die ich einfach nutzen kann, ohne was zu sagen. Ich darf da einfach reinlaufen, wenn mir danach ist, heute. Ich darf auch morgen wieder in die andere laufen, wenn mir danach ist, weil es die einfach gibt. Ich kann echt an dem Tag einfach wählen, ohne dass da einer großartig sonst was draus macht, weil es einfach wurscht ist, dass ich da reingehe oder da reingehe. Aber ich bin auch in dem Team, wo mein Coach erkannt hat, dass er oder sie gendergerechte Sprache verwenden muss, damit ich mich angesprochen fühle, vielleicht übrigens auch tagesabhängig angesprochen fühle, so wie ich entscheide, ob ich heute in die dritte oder in die andere Kabine gehe. Und auch einen Coach habe, der die erkennt, was wir für Typen hier in dieser Unit sind, hier in diesem Team und daraus eine Teamkultur erschafft, die zum Beispiel so Begriffe hat wie Löwenherz, die mich in meinem Löwenherz tatsächlich berühren, weil ich eins habe und weil Tom, mein Coach, das erkannt hat. Und das ist eine ganz andere Form von im Sport auch Leistung bringen können, weil es mich im Herzen erreicht und bewegt. Und ich mache das, weil ich mich in den Sport verliebt habe. Ergo hast du mich an der Stelle, die dafür sorgt, dass ich diesen Sport überhaupt mache.
Ja.
Und das trage ich ja raus in die Welt, weil es gibt auch Menschen, die in einem Team das erste Mal geborgen und sichere Beziehungen erleben. Das ist ja der Grund, warum Teamsport so was Besonderes und Schönes ist. Kann auch Individualsport sein, da habe ich enge Beziehungen zu meinem Trainer oder zu meiner Trainerin oder zu KollegInnen, mit denen ich trainiere, zum Beispiel.
Ja.
Weil ich da gesunde und sichere Beziehungen habe, die übrigens der einzige Faktor sind für ein langes, erfülltes und glückliches Leben. Nur Beziehungen, nichts anderes. Man rausgefunden in der Harvard-Studie, es war 80 Jahre geforscht worden, sie haben rausgefunden, Spoiler Alert, es sind Beziehungen.
Ja.
Also sprich gesehen werden und mich sicher, wohl und geborgen fühlen. Hast du dich denn als Gründungsmitglied der Frauennationalmannschaft im American Football so gefühlt, wie die Worte, die wir gerade verwendet haben, also sicher, geborgen und gleichzeitig frei?
Erstaunlicherweise ja, obwohl es damals ja eine weit geringere Wahrnehmung gab für dieses Thema Trans oder auch non-binär oder so. Das war 2010, ne?
Da gab es das nicht. Da gab es nicht mal, da gab es nicht mal lesbische Menschen, schwule Menschen. Das hat es einfach nicht gegeben. Alle waren straight, hetero und am besten noch weiß.
Ja, genau. Ich glaube, dass so sexuelle Vielfalt dann schon früher den Aha-Moment ausgelöst hat in der Gesellschaft. Ja, das ist voll fein und dann selbstverständlich diskriminiert man die nicht aufgrund ihrer sexuellen Präferenz. Ich glaube, dass Identität sehr viel später dazu gekommen ist. Es gab es immer schon, aber es ist nicht thematisiert worden.
Genau, ich
So.
meinte auch mit, das gab es nicht, das habe ich quasi, das meinte ich ironisch und böse, das meinte ich
Genau.
damit. Ja, natürlich gab es das schon, selbstverständlich.
Genau. Und ich habe mich trotzdem immer in der Lage gesehen, ich selbst sein zu können. Also ich habe mich nicht anders nennen müssen, als ich mich jetzt nenne. Also ich habe mich immer schon Tom genannt. Es mag sein, dass manche Menschen das auch nur für einen Spitznamen gehalten haben, tatsächlich. Also überhaupt die Tragweite dahinter gar nicht kapiert haben. Aber ich habe nie eine aktive Diskriminierung erfahren. Natürlich dann in passiver Weise, ja, ich habe euch die Kabinensituation erzählt, ich habe euch erzählt, wie ich geduscht habe. Und ja, ich habe mich einfach dann mit gemeint gefühlt, wenn Let's Go Ladies gerufen wurde, ja, oder alle Mädels aufs Feld oder jetzt in den Bus oder wohin auch immer. Ich konnte das gut und ich habe mich von den Menschen, die mir wichtig waren und die mir nahe waren, immer gesehen gefühlt. Und deshalb auch stark gefühlt und auch sicher und geborgen, ja. Die Frauennationalmannschaft war, obwohl ich mich damals schon nicht als Frau definiert habe, trotzdem mein geborgener Platz und mein Place to be. Also ich wollte da sein, ja. Ich habe echt ordentlich geackert, um dorthin zu kommen. Und deshalb, ja, doch, ich habe mich gut gesehen gefühlt.
Ja, danke, dass du das so sagst, auch mit den Beschreibungen, dass da so einen Einblick mitgegeben hast und so eine Reise dahin.
Gerne.
Wichtig ist, finde ich persönlich, für alle, die sich in irgendeiner Art und Weise angesprochen fühlen, die angeblich ein falsches Chromosom haben, um bei uns in der Liga zu spielen. Und macht es einfach. Kommuniziert, geht den schweren Weg. Wir hoffen, dass auf jeden Fall alle irgendwie die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Wenn ihr Hilfe braucht, dann könnt ihr euch gerne zumindest an Mai und mich wenden. Tom, ich bin mir fast überzeugt, auch an
Ja,
dich.
sehr gerne, ja.
Genau, also werdet laut und fragt nach. Das ist überhaupt kein Problem, wenn man vielleicht auch nicht weiß, wo man jetzt abbiegen muss. Aber geht den schweren Weg, der ist am Anfang definitiv holprig und der kann auch wehtun, aber auf lange Sicht gesehen hat man für sich selbst dann auch immer die bessere Wahl getroffen.
Ich glaube auch, sich MentorInnen zu suchen für jede Lebenssituation ist auch immer so was ganz Wichtiges oder auch ein guter Tipp. Wenn man jetzt natürlich das Glück hat, jemanden wie Tom als Head Coach direkt vor sich stehen zu haben, hat man ja gleich jemanden gefunden, wo man, also einen Mentor gefunden, wo man vielleicht auch Fragen stellen kann oder sich angesprochen fühlt. Aber wenn man das Gefühl hat, im Umfeld ist es gerade nicht, kann man ja auch mal so die Fühler ausstrecken und gucken, wo könnte es denn MentorInnen für mich geben, auch für meine Themen geben. Und da ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Beitrag, Tom, dass wir dich heute hier haben durften und man deine Stimme hören konnte und wir deine Stimme hören durften. Und es ist uns eine Ehre, dass du bei uns warst, also sowohl als Mensch als auch mit den Themen, die du mitgebracht hast und wo du uns einen ganz großartigen Einblick geben konntest in Sprache, in gendergerechte Sprache, in auch letztlich Teamkultur und wie wir Menschen und Herzen erreichen können, um uns auch geborgen und frei zu fühlen. In deine ganz persönlichen Erfahrungen, weil du ja schon sehr lange auch in dieser Sportwelt unterwegs bist und eben diese tollen Sichtweisen aus allen Richtungen hast, wie ich finde. Und auch dein Blick und ich finde auch zu Recht kritischen Blick auf die aktuelle Zeit nach wie vor, dass wir bei einigen Dingen einfach gar nicht da sind, wo wir sein sollten, dass es teilweise auch was mit ja, mangelnder Aufklärung zu tun hat. Danke für deine Worte hier und dass du Aufklärung geleistet hast. Ich habe auf jeden Fall auch ganz viel Neues gelernt und mitgenommen. Ich danke dir sehr. Es war ein Vergnügen, eine große Ehre.
Das kann ich zurückgeben. Es war mir ein großes Vergnügen und eine Ehre, bei euch zu sein. Danke.
Vielen Dank, dass du da warst.
Auf jeden Fall kann man Tom, wenn die Nationalmannschaft spielt, erleben. Und zwar coachend erleben, an der Seitenlinie erleben. Wenn man Glück hat, vielleicht danach auch mal kurz abgreifen und ansprechen, müsst ihr gucken.
Ja, jederzeit. Ich stehe auch gerne zur Verfügung, wenn Teams sich aufschlauen wollen, ja. Also wenn ihr einen Bedarf habt, eben genau diese Fortbildung an gendergerechter Sprache, an inklusiver Sprache zu bekommen, ihr dürft euch sehr, sehr gerne direkt an mich wenden.
Das war ein großartiges Angebot. Und wenn du, liebe HörerInnen, die deutsche Frauen-American-Football-Nationalmannschaft und Tom in Aktion sehen willst, die Termine für Spiele, und es ist dieses Jahr ja sogar eine EM, findet man auf dem Account des American-Football-Verbandes, AFVD heißt der. Und wer Chris folgt, der oder diejenige kann dann auch darüber wahrscheinlich mitbekommen, wann Spiele sind, weil ich glaube, du die auch postest. Ansonsten aber tatsächlich über den AFVD sichtbar. Tom, gibt es noch etwas, was du unseren HörerInnen mitgeben möchtest zum Schluss?
Ich möchte gerne den HörerInnen mitgeben, den Mut zu haben, den Herzmuskel zu trainieren und den Mut zu haben, gendergerecht zu denken, zu sprechen und das auch tatsächlich zu trainieren. Dann muss es nicht nur an Mut der trans- oder intergeschlechtlichen Person oder der non-binären Person sein, sich zu trauen, in einem Team aufzutreten, sondern dann muss es auch an den Personen sein, die Team ausmachen, nämlich alle SpielerInnen, alle Coaches, alle FunktionärInnen, der gesamte Verband idealerweise.
Ich danke dir.
Dann hören wir uns bei der nächsten Folge, Mai und ich, dann ohne Tom leider. Vielleicht beehren wir uns ja dann nochmal.
Ich danke
Ja.
euch sehr.
Danke auch.
Bis dann.
Bis
Tschüss.
dann.
Ciao.